Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich möchte mich Ihnen erst mal kurz vorstellen. Also mein Name ist Ulfried Geuter. Ich bin hier in Berlin tätig als Psychotherapeut, bin Psychoanalytiker und Körperpsychotherapeut und unterrichte an der Universität Marburg als Professor im Masterstudiengang Motologie, das ist die Lehre von der Bewegung. Dort gibt es einen Studienschwerpunkt Körperpsychotherapie, der einmalig in Deutschland ist, und da bin ich ebenfalls tätig. Das Thema heute heißt Embodiment, fühlen mit dem Körper. Was dieser Begriff heißt, das werde ich Ihnen natürlich im Laufe dieses Vortrags erzählen. Phineas Gage war ein Vorarbeiter einer amerikanischen Eisenbahngesellschaft. Der hatte im Jahre 1848 einen verheerenden Unfall. Bei einer Sprengung schoss ihm eine fast 2 Meter lange Eisenstange von über 3 Zentimetern Durchmessern durch den Kopf. Und anhand verschiedener Pressemeldungen, zweier wissenschaftlicher Artikel über diesen Fall von dem behandelnden Arzt und anhand des von Gage aufbewahrten Schädels hat der Hirnforscher Antonio Damasio den Unfall und seine Folgen rekonstruiert. Hier sehen Sie auf der rechten Seite den Schädel, der heute noch an der Harvard Medical School in Boston aufbewahrt wird. Und Antonio Damasio, der Hirnforscher, schrieb darüber: Die Eisenstange tritt durch Gages linke Wange ein, durchbohrt die Schädelbasis, durchquert den vorderen Teil seines Gehirns und tritt mit hoher Geschwindigkeit aus dem Schädeldach heraus. Phineas Gage blieb bei diesem Unfall bei Bewusstsein. Er überlebte und erholte sich körperlich. Er konnte danach wieder gehen, hören, sehen, auch wenn sein linkes Auge zerstört war. Er hatte keine Lähmungen und er konnte weiterhin sprechen. Aber seine Persönlichkeit veränderte sich. Der Arzt, Dr. Harlow, der ihn damals behandelte, schrieb über ihn: Das Gleichgewicht zwischen seinen geistigen Fähigkeiten und seinen animalischen Neigungen ist gestört. Gage wurde launisch, respektlos, er fluchte manchmal, wie man es von früher nicht von ihm kannte. Er wurde wankelmütig und halsstarrig. Vormals von anderen Menschen wurde seine Besonnenheit gepriesen, sie war nun dahin. Man erkannte ihn in seinem Wesen nicht mehr wieder. Und Gage wurde bedauerlicherweise zur Zirkusattraktion. Gage verliert, so kommentiert Antonio Damasio in seinem Buch Descartes Irrtum, das Gefühl für soziale Konventionen und moralische Regeln, ohne dass seine geistigen und sprachlichen Fähigkeiten beeinträchtigt sind. Sein Charakter verfällt. Er kann keine Entscheidungen mehr treffen. In seinem Gehirn waren sein Sprachzentrum und die Bereiche für Bewegung, Sehen oder Hören weiterhin intakt. Verletzt hingegen wurde der präfrontale Kortex. Und zwar eine bestimmte Region dieses vorne hinter der Stirn liegenden Teils. Und also hier sehen Sie das, wo diese Stange durchgeht, unserer Großhirnrinde, die nach den Forschungen von Damasio und anderen wesentlich für Entscheidungsprozesse ist. In der Neurologie gibt es eine eigenartige Krankheit, man nennt sie Anosognosie. Damit wird die Unfähigkeit bezeichnet, eine Krankheit an sich selbst zu erkennen. Ein Patient ist zum Beispiel nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt, aber er sagt, mir fehlt nichts, es geht mir gut, weil er die Krankheit an sich selbst nicht bemerkt. Dieses Krankheitsbild tritt nur bei einer linksseitigen Lähmung auf, nicht bei rechtsseitiger. Und das hat was zu tun mit den betroffenen Gehirnbereichen. Und diese Krankheit hat aber nichts zu tun mit einer psychisch bedingten Verleugnung der Krankheit, vielmehr mit einer Unfähigkeit, die körperlichen Botschaften im Gehirn zu verarbeiten. Das ist bei dieser Krankheit der Fall, wenn ein anderer Hirnteil, der sogenannte somatosensorische Kortex, beschädigt ist, in dem die Empfindungen aus dem Körper zusammenlaufen. Weshalb erzähle ich Ihnen das eigentlich alles? Denn das Thema ist ja schließlich Embodiment, fühlen mit dem Körper. Es geht mir bei diesen Anmerkungen am Anfang mit diesem Fall auch um die Tatsache, dass es neuronale Grundlagen für dieses Fühlen mit dem Körper gibt. Später werde ich auch noch den Begriff des Embodiment erläutern. Und das ist das Interessante an den Forschungen und den Theorien von Antonio Damasio. Er sagt, das Gehirn ist ein Zentralorgan, dessen Tätigkeit fest mit dem ganzen Körper verwoben ist. Und das Gehirn erhält von überall her Informationen über Nervenbahnen und über chemische Signale und mit eigenen Signalen wirkt es auf den Körper zurück. Und das Wichtige für mein Thema heute Abend daran ist, ohne diese Informationen aus dem Körper können wir weder denken noch fühlen. Das Gehirn, schreibt Damasio in seinem Buch Descartes Irrtum, hat die Aufgabe, gut über das informiert zu sein, was im übrigen Körper vor sich geht. Das Wort übrigen Körper, also übrig, bedeutet in dem Zusammenhang, dass es ja selbst zum Körper gehört. Und was in der Umwelt vor sich geht, die den Organismus umgibt. Und zwar aus dem Grund, das Überleben zu organisieren. Das Gehirn integriert also sozusagen Informationen aus dem Körper und ohne dass diese Informationen ankommen, und das ist bei dieser Anosognosie der Fall, ohne dass diese Informationen ankommen, kann es seine Funktionen nicht wahrnehmen. Nehmen wir mal das Beispiel, dass ich zu Hause an meinem Schreibtisch sitze und ich schreibe gerade diesen Vortrag und dann überlege ich, gefällt mir eigentlich der Satz, den ich gerade formuliert habe? Finde ich den eigentlich richtig oder nicht? Woran merke ich das, ob ich meinen eigenen Satz gut finde oder nicht, ob ich ihn richtig finde oder nicht? Entscheidend für diese Selbstbeurteilung meines eigenen Satzes ist eine Empfindung, die ich diffus in meinem Brust- und Bauchraum merke. Dann merke ich so, oh, nee, der Satz klemmt noch, das stimmt irgendwie noch nicht so ganz. Nein, das gefällt mir noch nicht. Und dann fange ich an nachzudenken. Und wenn ich dann, ja, nein, ich schreibe das lieber so, so stimmt das. Ja. Und wiederum diese Selbstbewertung, dass ich dann zu meinem eigenen Gedanken sagen kann, ja, so stimmt der, so finde ich den richtig, dass diese Selbstbeurteilung gewinne ich sozusagen auch wieder auf Basis einer körperlichen Empfindung. Nicht? Also bemerke ich ein Missempfinden, beginne ich weiter nachzudenken, bis ich den Gedanken klar habe. Und dann der Bauch meldet, ja, so sitzt es. Der Philosoph und Psychotherapeut Eugene Gentlin hat da ja einmal gesagt, der Körper treibt das Denken voran. Also wir empfinden ganz körperlich, ob wir etwas für richtig halten, was wir denken. Zum Beispiel auch, ob wir uns selbst mit einem Gedanken betrügen. Oder wenn wir darüber nachdenken, wollen wir jetzt lieber nach Mallorca oder in der Ägäis Urlaub machen, nicht? Dann gibt es natürlich harte Fakten. In Griechenland ist gerade Generalstreik, das ist mit den Flügen unsicher. Also ich bin gerade am Samstag aus Griechenland zurückgeflogen, ich kam gerade in ein Streikloch hinein und hatte Glück. Und dann gibt es natürlich auch noch solche harten Kriterien wie Preis oder wann kann ich eigentlich, Verfügbarkeit und so weiter. Aber wir können so viel nachdenken, wie wir wollen, anhand solcher rationaler Kriterien. Letztlich entscheiden wir auf der Basis eines Gefühls. Und dieses Gefühl spüren wir in unserem Körper. Zu den Symptomen dieses Eisenbahnarbeiters Phineas Gage, den ich Ihnen am Anfang vorgestellt hatte, gehörte, er konnte keine Entscheidungen mehr treffen. Und zwar, weil das Zentrum im Gehirn, in dem die dafür notwendigen Meldungen des Körpers verarbeitet werden, zerstört war. Bei ihm war die Eisenstange durch das linke Auge eingetreten und oberhalb des rechten Auges ausgetreten und hatte den orbitofrontalen Kortex zerstört. Das ist ein Teil des sogenannten präfrontalen Kortex, das ist das Stirnhirn. Und dieser Teil gehört eigentlich zur Großhirnrinde, aber er gilt von den Funktionen her, also funktionell gesehen, auch als oberster Teil des limbischen Systems. Das limbische System ist ein Verbund eigentlich von tiefer liegenden Hirnstrukturen unterhalb der Großhirnrinde, in denen emotionale Prozesse verarbeitet werden. Und im rechten orbitofrontalen Kortex, der oberhalb des rechten Auges liegt, wird soziales und emotionales Verhalten in einzigartiger Weise mit diesem limbischen System und auch dem Hirnstamm und den Aktivitäten des autonomen Nervensystems verknüpft. Und wenn man dort eine Hirnschädigung hat, dann kann man sich eben nicht mehr entscheiden und dann kommt es auch zu starken Defiziten im Sozialverhalten oder in der Regulation von Emotionen. Ja, das Gehirn kann eben nicht denken und nicht fühlen, ohne mit dem Körper verbunden zu sein. Dieser Gedanke kommt übrigens in den letzten Jahrzehnten unter anderem aus Forschungen in der aus der Robotik, also der Roboterforschung und der künstlichen Intelligenz, weil man dort irgendwann mit den Computermodellen des Geistes nicht weiterkam. Denn menschliche Intelligenz ist etwas anderes als Maschinenintelligenz. Also motorisches Wissen ist hochkomplex. Und daher stehen in unserem Gehirn auch viel, viel größere Bereiche für Bewegung zur Verfügung als zum Beispiel für Auswendiglernen. Also Auswendiglernen, das ist so mit so die leichteste Aufgabe, die es gibt, nicht? Aber das Wichtigste, was kleine Kinder lernen müssen und das Komplexeste auch, ist nämlich sich zu bewegen. Ja, nehmen Sie ein guter Fußballspieler, nicht, da kommt die Ecke rein, ja, der läuft intuitiv genau auf den Punkt zu, wo der Ball ankommt. Ja, das kann man ja nicht jetzt alles so genau ausrechnen, aber der weiß das sozusagen, das ist motorisches Wissen, nicht, dass man den Ball sieht und diese Flugbahn vorwegnehmen kann und dann genau zu dem Punkt hinläuft, wo dieser Ball niederkommt. Nicht. Das kann Ihnen kein Fußballspieler erklären, wie er das macht. Ja. Aber es gibt ein motorisches Wissen, dass er trotzdem das Richtige tut. Und dieses Wissen ist ein hochkomplexes Wissen, was durch viele motorische Erfahrungen erworben wird. Und an solchen Aufgaben scheitern eben Maschinen. Oder sie scheitern auch an einer Aufgabe, die Lebewesen bewältigen können, nämlich auf völlig unerwartete Schäden zu reagieren und sich selbst zu reparieren und sich anzupassen. Und dazu bedarf es eben eines Körpers, der in Bezug zur Welt steht. Und es ist genau diese Tatsache, die unter dem Begriff Embodiment immer mehr ins Blickfeld der Wissenschaft gerät. Dieses Wort Embodiment ist ein sehr schwer zu übersetzendes Wort und deswegen ist es in diesem Titel des Vortrags heute auch im Englischen verwendet. Man kann das so mit Einkörperung oder Verkörperung übersetzen, ein bisschen unbeholfen, oder man kann davon sprechen vom im Körper sein oder in den Körper kommen. Im Englischen klingt das einfach ein bisschen eleganter. In der Linguistik, das ist die Wissenschaft von der allgemeinen Funktion und Bedeutung der Sprache, stellten die Sprachwissenschaftler Lakoff und Johnson 1999 in ihrem Buch Philosophy in the Flesh, The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought, das kann man so in Deutsch ungefähr so übersetzen wie Philosophie im Fleisch, also Flesh, das ist eigentlich so das Muskelfleisch, also Philosophie im Muskelfleisch, der verkörperte Geist und seine Herausforderung für das westliche Denken. In diesem Buch stellten diese beiden Linguisten fest, dass unser Denken im Kern metaphorischer Natur ist. Das heißt, wir benutzen Bilder, in denen wir die Welt beschreiben. Und diese Bilder, deswegen erzähle ich Ihnen das, nehmen wir in erster Linie aus unserer körperlichen Erfahrung der Welt. Also grundlegende geistige Kategorien, zum Beispiel, dass etwas oben ist und unten ist oder vorne ist und hinten ist, also diese räumliche Strukturierung der Erfahrung, das nehmen wir aus der sensomotorischen Erfahrung des Körpers, dass wir uns nämlich in diesen Ebenen bewegen. Das schafft dann auch den Raum für Ausdrücke, die man in der Psychologie benutzt, wie ich gehe in mich oder ich gehe aus mir heraus. Das sind ja auch im Grunde räumliche Ausdrücke, die wir aus der körperlichen Erfahrung nehmen. Und auch kognitive Operationen, also Akte des Denkens, sind mit dem Körper verbunden. Zum Beispiel visuelle Rotation, also etwas in der Vorstellung zu drehen, als kognitiver Vorgang ist mit der Fähigkeit verknüpft, motorische Prozesse geistig vorwegzunehmen. Das hat man sogar vermessen. Also wenn ich jetzt meine Hand so halte, rotiert, ja, die Zeit, um meine Hand als rotiert Hand zu erkennen, ist genauso lang wie die Zeit, die ich brauche, um diese Bewegung auszuführen. Also diese Rotation. Also der Körper bestimmt insofern mit über unser Denken. Der Begriff Embodiment wird also, so wie ich das gerade dargestellt habe, einmal theoretisch-philosophisch verwendet. Er hat drei verschiedene Verwendungen. Und dann meint er, dass der Geist immer in Bezug zum Körper steht. Das ist das, wie Lakoff und Johnson, die beginnen ihr Buch mit dem mächtigen Satz, the mind is inherently embodied. Der Geist ist von Natur aus eingekörpert oder im Körper drin, wie man es immer übersetzen will. Dann gibt es aber auch eine zweite Verwendung dieses Begriffes Embodiment. Das ist phänomenologisch. Phänomenologie ist eine philosophische Strömung, die den Ursprung der Erkenntnis in den unmittelbar gegebenen Erscheinungen sucht. Phänomenologisch in unserem Zusammenhang bedeutet, dass der Begriff Embodiment der Erfahrung und dem Erleben des Menschen entspricht, sich selbst immer über seinen eigenen Körper wahrzunehmen. Also indem ich mich selbst spüre, weiß ich, dass ich bin. Deswegen hat Antonio Damasio sein zweites Buch genannt, Ich fühle, also bin ich, im Gegensatz zu dem alten, berühmten Satz von Descartes, Ich denke, also bin ich. Deswegen sagen wir ja auch einem Menschen, der gerade nicht mehr weiß, ob er noch ganz da ist, kneif dich mal. Also ja, dann spürst du dich in deinem Körper, dann weißt du wieder, aha, das bin ich, ich bin da. Der Sozialpsychologe Lawrence Barsalou beschreibt mit dem Begriff Embodiment auf dieser Ebene, der phänomenologischen Ebene, eben körperliche Zustände, Haltungen, Gesten wie Armbewegungen oder Gesichtsausdrücke, die im Kontakt in den sozialen Interaktionen zwischen Menschen von Bedeutung ist. Und schließlich haben wir noch einen dritten Begriff von Embodiment, den benutzen wir teilweise in der Psychotherapie, vor allem in der Körperpsychotherapie. Also Körperpsychotherapeuten sind Psychotherapeuten, die immer auch mit der Wahrnehmung und dem Ausdruck des Körpers arbeiten, mit seiner Bewegung. Und in einem klinischen Kontext wird dieser Begriff dafür verwendet, dass der Patient lernen soll, sich selbst über den eigenen Körper mehr wahrzunehmen, sich also selbst körperlich mehr mitzubekommen und zu spüren, was in ihm vorgeht, um sich so selbst mehr zu erkennen. Oder auch, dass nicht nur der Patient, sondern dass der Therapeut sich selbst beobachtet, während er mit dem Patienten arbeitet, um seine eigenen körperlichen Empfindungen und nicht nur das, was er über die Sprache von dem Patienten mitbekommt, als Resonanzphänomen zu benutzen, also seinen eigenen Körper sozusagen als Klangkörper, der auf die Schwingungen des Patienten reagiert. Was ich damit meine, kann ich Ihnen an einem Beispiel sagen, das für mich, als ich gerade ein paar Jahre angefangen hatte, psychotherapeutisch zu arbeiten, sehr eindrücklich war. Mir saß ein Patient in unserem allerersten Gespräch gegenüber, erzählte mir einiges über sein Befinden, er war sehr depressiv und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er mir irgendetwas verschwieg. Aber je mehr ich diesen Patienten auf mich einwirken ließ, desto mehr erfasste mich selbst eine Empfindung, als würde mir mein eigener Hals eingeschnürt. Und dann habe ich mich gefragt, wieso habe ich eigentlich dieses Gefühl, mir wird der Hals eingeschnürt, wenn dieser Mensch mir irgendetwas über sich erzählt. Und dann kam mir die Idee, ja, vielleicht hat er sich mal versucht aufzuhängen. Und ich habe ihn dann gefragt, haben Sie mal versucht, sich aufzuhängen? Und dann guckte er mich an und sagt, das hat mich noch nie jemand gefragt. Und er war bereits länger in der Krisenberatung gewesen. Und dann hat er mir erzählt, dass er mehrere Male auf seinem Stuhl zu Hause gestanden hatte. Die Schlinge war oben schon an dem Eisenhaken von den alten Gasleuchten befestigt. Und dann hatte er aber den Stuhl doch nicht weggestoßen. Und irgendwie hatte er das doch kommuniziert, auf eine körperliche Art, die wir nicht erklären können. Ja, da fehlen uns die wissenschaftlichen Möglichkeiten, sowas zu erklären, aber es gibt diese Resonanzphänomene. Nicht? Von Körper zu Körper wird etwas kommuniziert und es kommt bei einem an. Und wenn man das beobachtet, dann kann man vielleicht sich eine richtige Schlussfolgerung ziehen, wie in diesem Fall. Man kann natürlich auch daneben liegen, das muss man dann einfach prüfen. Im Folgenden möchte ich Ihnen nun erst einmal etwas von der neueren psychologischen Embodiment-Forschung nahebringen. Man hat sich in der Psychologie schon seit vielen Jahrzehnten, seit Anfang des 20. Jahrhunderts oder eigentlich auch schon ein bisschen länger, seit den Zeiten von Charles Darwin, der hat mal ein Buch geschrieben über die Ausdrucksbewegungen bei Tieren und Menschen, hat man sich damit beschäftigt, wie sich Seelisches im Körper kundtut. Also Seelisches zeigt sich im Körper in der Mimik, in der Gestik oder der Haltung. Das ist sozusagen der beseelte Körper, drückt die Seele aus. Das heißt in der Psychologie Ausdruckspsychologie. Das ist uns auch geläufig. Also wir erkennen beispielsweise den Zorn eines Menschen oder andere Gefühle wie Freude, Ekel, Überraschung, Trauer, Angst in seinem Gesicht. Oder wir erkennen Gefühle, vor allem Stolz und Scham beispielsweise in der körperlichen Haltung. Aber in jüngerer Zeit wenden sich Forscher auch der umgekehrten Frage zu, nämlich der, wie bestimmen eigentlich Körperhaltungen, Gedanken und Gefühle? Das ist jetzt nicht Mindful Body, also der beseelte Körper, der dann erforscht wird, sondern das ist sozusagen der verkörperte oder eingekörperte Geist. Das nennt sich dann Embodied Mind. Nicht? Das ist nämlich diese Frage, also wie bestimmt der Körper eigentlich über unsere Gedanken und Gefühle? Embodied Mind Das ist diese zweite Fragestellung und die wird heute unter diesem Begriff Embodiment-Forschung abgehandelt. Zusammenhänge zwischen körperlichen Zuständen und dem mentalen, dem geistig-seelischen Leben. Und die Ergebnisse dieser Forschung bestätigen nun vielfach, was man eigentlich aufgrund von Alltagserfahrung und klinischer Erfahrung im Grunde weiß, dass irgendwie vertraut ist, das aber den Experimentalpsychologen nur bisher entgangen war. Da ich selbst auch Körperpsychotherapeut bin, ist mir das aus der eigenen Arbeit auch sehr vertraut. Darüber erzähle ich Ihnen vielleicht später noch was oder auch später in unserer Diskussion können Sie danach fragen. Also wir haben einmal, dass der Körper die Kategorien des Denkens vorgeht. Das ist das, was ich Ihnen eben von Lakoff und Johnson gezeigt habe. Aber es gibt mittlerweile eine Reihe von Experimenten, in denen gezeigt wird, wie das Körperliche auf das Geistige einwirkt. Beispielsweise Versuchspersonen erkennen Unterschiede in der Armposition von Figuren auf Fotos, die ihnen gezeigt werden auf dem Bildschirm, dann besser, wenn sie während des Experiments ihren eigenen Arm bewegen. Wenn man sagt, ist der Arm links, ist der oben, ist der rechts, ist der unten. Also es wird schneller erkannt, wenn man den eigenen Arm bewegt. Wo man ja sagen könnte, na, das sieht man doch eigentlich, aber der Körper verändert das eigene Denken und Erkennen. Oder zum Beispiel in einem anderen Experiment konnten Versuchspersonen Fragen zu einer abgebildeten Tasse schneller beantworten, wenn der Henkel auf derjenigen Seite der Tasse war, mit der sie ihre Antworten gaben. Also wer mit rechts ankreuzt, kann schneller sagen, wo der Henkel ist, wenn der Henkel rechts ist. Und wer mit links ankreuzt, kann schneller sagen, wo der Henkel ist, wenn der Henkel links ist. Oder Versuchspersonen, die einen humorvollen Text lesen, erinnern ihn nachher besser, wenn sie beim Erinnern lächeln. Und ärgererzeugende Textpassagen erinnert man besser, wenn man die Stirn runzelt. Dann fällt einem der Inhalt des Ärgers besser ein. Ja, also solche Zusammenhänge nutzen wir in der Körperpsychotherapie. Zum Beispiel kann man auf diese Weise Erinnerungen eher wecken. Also wenn man einen bestimmten Affekt wachruft, der in der Situation dessen, was ich erinnern möchte, dominierte. Also beispielsweise jemand erzählt darüber, wie beschämend es war, als Kind mal in der Ecke zu stehen, spürt aber diese Beschämung nicht und spürt vielleicht schon gar nicht den möglicherweise damit verbundenen Ärger, dann können wir das in der Therapie so machen, als Technik sozusagen anwenden, die damalige Situation wachzurufen, indem sich jemand mal wirklich in eine Ecke stellt. Und dann sagt, na, nimm mal die Körperposition so ein, wie die damals war in der Situation. Und dass er dann nachfühlt, was passiert dann in mir, wenn ich da so stehe? Und dann wird das eher wachgerufen, weil dann der Affekt über diese körperliche Haltung eher aktiviert wird. Oder für mich ein sehr eindrückliches Beispiel, auch ein Patient von mir, der in einer Militärschule, in einer Diktatur sozialisiert worden war, der träumte einmal, er brachte das im Traum mit in die Therapiestunde, von einem Soldaten, von mehreren Soldaten, die mit Bajonetten auf Menschen einstachen. Und um jetzt zu fühlen, was dieser Traum ihm denn eigentlich sagte, schlüpfte er einmal körperlich in die Rolle dieses Soldaten in der Therapie und sofort merkte er, also voller Erschütterung, in seinen Armen und Händen, dass er eine eigentliche jugendliche Lust sozusagen am Töten an sich bemerken konnte. Denn auf der Schule damals hatten sie das Töten gelernt und er ist gleichzeitig von dieser Schule dann auch weggegangen und hat sich irgendwie retten können, dass er da wegkommt, weil er es eigentlich nicht wollte. Aber diese Ambivalenz, die war in ihm drin, weil es ist ihm als Jugendlicher beigebracht worden. Nicht? Und das merkte er aber, wo er das selber einmal spielte und körperlich in diese Traumfigur hineinging. Nicht? Das wäre sozusagen das klinische Embodiment, also sich durch dieses Hineinkommen in den eigenen Körper selbst mehr mitzubekommen. Ähnliches gilt ja auch, wenn wir versuchen, die Gefühle von anderen Menschen mehr mitzubekommen. Also Psychologen haben das in Experimenten nachgewiesen, wer die körperliche Haltung anderer Menschen nachmacht, bekommt eben deren Gefühle und Absichten besser mit. Und das können wir als Therapeuten auch nutzen, wenn wir versuchen, uns durch körperliche Identifikation in unsere Patienten hineinzuversetzen oder wenn wir Patienten einladen, auch mal andere Personen aus ihrer Geschichte mehr dadurch zu erfassen, dass sie Szenen nachstellen, wo sie mit diesen Personen zu tun hatten und dann mal versuchen, in deren Rollen zu schlüpfen. Ja, also diese paar Forschungen, die ich Ihnen genannt habe, das sind nur Beispiele, es gibt ganz viel dazu, viel, viel mehr. Das Thema Embodiment ist ein bisschen en vogue, nicht? Und es wurde mittlerweile auch experimentell sehr viel nachgewiesen, dass Körperhaltungen auch Affekte und Stimmungen verändern. Also bisher hatte ich Ihnen ja hauptsächlich über das Denken gesprochen, aber mein Thema ist ja eigentlich das Fühlen. Und schon 1988 hat eine Gruppe deutscher Psychologen in einem viel zitierten Experiment gezeigt, dass die Aktivierung oder Hemmung der Lachmuskulatur durch einen auf zwei verschiedene Arten zwischen die Zähne oder die Lippen genommenen Stift einen Einfluss darauf hatte, wie lustig die Versuchsperson gleichzeitig gezeigte Cartoons fanden. Also die Versuchspersonen, die wussten natürlich gar nicht, warum sie das tun sollten. Den einen hat man gesagt, halt den Stift zwischen den Zähnen. Ja? Und die fanden die Cartoons, die sie dann sahen, viel lustiger als diejenigen, die so einen Stift zwischen den Lippen festhalten sollten. In einem anderen Experiment manipulierten Psychologen zusätzlich die Körperhaltung von Versuchspersonen unter dem Vorwand, Arbeitsmöbel ergonomisch zu testen. Und Personen, die bei diesem angeblich ergonomischen Test in eine aufrechte Haltung gebracht wurden, die waren später stolzer auf ein Lob, was ihnen über einen anderen Test gegeben wurde, als Personen, die bei diesem angeblichen Test zur Ergonomie dieses Lob gerade bekommen hatten, während sie in einer gebeugten Haltung über dem Tisch hockten. Nicht? Also bei entsprechenden Experimenten werden die Gedanken oder Gefühle der Versuchspersonen oft durch eine Tarngeschichte moduliert. Zwei Psychologen zum Beispiel ließen Probanden an einem Experiment teilnehmen, in dem es angeblich um den Zusammenhang zwischen elektrischem Hautwiderstand und Muskelpositionen ging. Auch dabei wurden sie in eine aufrechte oder gebeugte Haltung gebracht. Und anschließend sollten sie an einem angeblich separaten Experiment teilnehmen, in dem das Durchhaltevermögen bei Puzzleaufgaben getestet wurde. Und wer in dem ersten Experiment aufrecht gesessen hatte, der hat nachher bei dem Puzzle-Experiment länger durchhalten können, als wer in dem ersten Experiment gebeugt gesessen hatte. Also das war sozusagen im Körper eine Bereitschaft gebahnt, jetzt sich länger zu konzentrieren und besser durchzuhalten. Eine weitere Studie kam zum Ergebnis, dass Menschen, die während eines Experimentes aufrecht sitzen, mehr Zuversicht in ihre Gedanken haben als Menschen, die in gebeugter Haltung sitzen. Oder ein weiteres Experiment, wer seine Arme über der Brust verschränkt hält und in dieser Haltung Aufgaben löst, arbeitet länger und beharrlicher als jemand, der die Arme an die Hüften anlegt. Noch ein Experiment, Menschen erzählen je nach Körperhaltung unterschiedliche Geschichten zu einem mehrdeutigen Bild. Ein japanischer Psychologe, Genji Sugamura, und seine Kollegen, die ließen bei einem Experiment Versuchspersonen unter einem Vorwand eine Zeit lang in einer gebeugten Haltung stehen. Dann haben sie mit Fragebogen deren Stimmung erfasst und haben festgestellt, ja, diese Menschen kamen allein dadurch in eine gedrückte Stimmung. Und für diesen Effekt reichte es sogar aus, wenn diese Menschen nur lange standen und den Blick nach unten richteten. Nicht? Die kamen eher in eine gedrückte Stimmung als Menschen, die den Blick horizontal gerichtet hielten. Man hat gleichzeitig die Sauerstoffversorgung im Gehirn untersucht und festgestellt, bei einer aufrechten Körperhaltung gibt es im Stirnhirn mehr Blutversorgung. Das ist ja vielleicht gar nicht so erstaunlich, nicht? Solche Zusammenhänge sind ja allgemein bekannt. Wenn man zum Beispiel die Künstler nimmt, die wissen das schon, Charlie Brown weiß, bei einer Depression ist es ganz schlecht, sich aufzurichten, nicht? Dann geht es einem nämlich besser, nicht? Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, dich aufzurichten und deinen Kopf hochzuhalten, denn dann fängst du an, dich besser zu fühlen, ne? Ja, wenn du ein bisschen Spaß an deiner Depression haben willst, heißt es dann im vierten Bild, dann musst du so stehen. Also die Psychiatrie weiß das auch seit alters her. Vor über 100 Jahren beschrieb der Psychiater Emil Krepelin depressive Patienten schon so, der Kopf ist gesenkt, der Rücken gebeugt und der ganze Körper nach dem Gesetz der Schwere in sich zusammengesunken. Aber weil heutzutage immer mehr gemessen und getestet wird, schaut man in der Medizin eben weniger hin. Und dann, aber psychische Krankheiten sind ja eigentlich Krankheiten in den Vitalfunktionen und wir erkennen sie auch daran, wie uns ein Mensch körperlich gegenübertritt. Experimentell wurde schließlich auch erforscht, dass Körperbewegungen das Verständnis dessen, was man hört, fördern oder stören kann. Also zum Beispiel gibt es ein Experiment, da sollen Versuchspersonen auf einen Knopf drücken, wenn sie einen Satz verstanden haben. Und manche müssen die Hand zu diesem Drücken auf den Körper zubewegen und andere müssen die Hand zum Drücken vom Körper wegbewegen. Jetzt hört man den Satz, du hast Liz die Geschichte erzählt, während man die Hand auf den Körper zubewegen muss, dann wird dieser Satz langsamer verstanden. Wenn man aber den Satz hört, du hast Liz die Geschichte erzählt und man macht gleichzeitig die Bewegung, wird der Satz schneller verstanden. Ja, weil das, was gesagt wird, genau dieser Bewegung entspricht, nämlich von mir zu Liz. Oder noch ein ganz interessantes Experiment, da sollten Versuchspersonen ihnen völlig unbekannte, neutrale chinesische Schriftzeichen betrachten und dabei entweder den Arm von unten aufwärts, also hier so bei einer Tischplatte hier von unten aufwärts, nicht, gegen die Tischplatte drücken, das ist eine Annäherungsbewegung, ich ziehe etwas zu mir, oder sie sollten den Arm von oben gegen die Tischplatte drücken, das heißt, es ist eigentlich eine Bewegung, ich schiebe etwas von mir weg. Ja? Und dann anschließend sollten sie raten, ob diese Schriftzeichen irgendwie einen positiven oder einen eher negativen Inhalt haben. Nicht? Und die Versuchspersonen, die mit der Hand von oben gegen die Tischplatte drückten, die meinten eher, dass diese Schriftzeichen einen negativen Inhalt haben. Und die Versuchspersonen, die von unten mit der Hand gegen die Tischplatte drückten, die haben geraten, dass diese chinesischen Schriftzeichen eher einen positiven Inhalt haben. Das heißt also, es war körperlich einfach ein bestimmtes Empfinden gebahnt und dieses Empfinden erzeugt dann Annahmen über irgendwas, was ja eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Ne? Und das erfolgt vollkommen unbewusst. Nicht? So kann also das, was wir körperlich tun, was wir verkörpern, unser Denken und Fühlen bestimmen. Und in der klinischen Arbeit, also das sind so hier ein paar Zusammenfassungen dessen, was ich gesagt habe, und in der klinischen Arbeit beobachten wir eben das, ob kognitive Prozesse mit den Körperzuständen abgeglichen sind. Das ist einer dieser Embodiment-Forscher, der sagt, das ist eben optimal, wenn die abgeglichen sind. Und in der klinischen Arbeit beobachten wir das. Ist das kongruent oder inkongruent? Also stimmt es miteinander überein oder nicht? Also wenn zum Beispiel eine Patientin sagt, also ich meine, ich habe zu meinem Mann schon so oft gesagt, wir müssen einfach mehr miteinander machen, ne? Dann weiß ich, naja, irgendwas stimmt da gerade nicht. Also wer das sagt und gleichzeitig aber eine Wegschiebebewegung macht, der vermittelt mir zwei Botschaften. Und das kann dann Ausgangspunkt natürlich für eine Exploration sein. Also was passiert denn da eigentlich? Also was ist denn da und was ist da in den Worten? Ja, wir bezeichnen das in der Körperpsychotherapie zum Beispiel als rooted talking, als verwurzeltes Sprechen. Wenn man darauf achtet im therapeutischen Dialog, dass die sprachlichen Äußerungen wirklich auf ein im Körper gegründetes Erleben bezogen werden. Und an der Kongruenz oder Inkongruenz zwischen Sprache und Körper, Sprache oder Körperempfindungen eines Patienten können wir erkennen, ob er mit dem übereinstimmt, was er sagt. Wir können den Begriff des Embodiment also nicht nur theoretisch verwenden, als Ausdruck dafür, dass der Geist eingekörpert ist, sondern auch klinisch, eben für diesen Prozess, in dem der Patient mit seinem Erleben in seinen Körper kommt. Das ist der dritte, ich hatte Ihnen anfangs diese drei Begriffe gesagt, theoretisch-philosophisch, phänomenologisch und klinisch, das wäre dieser dritte der drei Begriffe. Also ein Beispiel, eine Patientin spricht in einem Rollenspiel ihren Vater auf dessen Demütigungen an und dabei nimmt sie spontan eine gebeugte Körperhaltung ein. Dann haben wir eine Kongruenz, also die Sprache der Worte geht mit der Sprache des Körpers parallel. Jetzt können wir das erleben, versuchen zu beeinflussen über die Worte, wenn wir mit der Patientin darüber sprechen, was da war und wie sie das erlebt hat und so weiter. Aber wir können es auch beeinflussen über die Sprache des Körpers. Im zweiteren Fall könnte ich Sie vielleicht bitten, einmal den Dialog mit dem Vater wieder aufzunehmen, sich dabei aber gerade hinzustellen und dann mal zu gucken, was sie dann, wenn sie so steht, dem Vater sagt. Weil dann hat sie mehr Selbstgefühl oder mehr Selbstbewusstsein oder vielleicht auch ein bisschen mehr Stolz, wenn sie mit nach oben gezogener Wirbelsäule dasteht. Und dann mal zu beobachten, wie anders erlebe ich das denn, wenn ich aus so einer Position, in der Vorstellung natürlich, mit meinem Vater spreche. Also so kann man sich diese Forschungsergebnisse auch in der klinischen Arbeit zunutze machen. Das wird auch vielfach sowieso schon intuitiv getan oder aus der Erfahrung heraus getan. Aber es gibt, vielleicht nenne ich noch ein paar solche Befunde, die wir für die Arbeit nutzen können. Beispielsweise zeigen empirische Forschungen auch, dass der Stimmausdruck von Gefühlen das zugehörige Gefühl verstärkt. Das nutzen wir auch therapeutisch, dass wir bei Patienten ein Gefühl dadurch verstärken, dass man diesem Gefühl einen stimmlichen Ausdruck verleiht. Gerade an der Stimme zeigt sich sehr gut der Zusammenhang von Körper und Gefühl. Denn an der Stimme sind über 100 Muskeln beteiligt und wie die Stimme klingt, hängt eben davon ab, ob diese Muskeln gelöst oder verspannt sind. Also ob wir daher offen sind oder verschlossen sind und wie wir atmen. Nicht nur ein beweglicher Brustkorb kann die Gefühle des Herzens in der Stimme erklingen lassen. Ein harter Brustkorb verhindert weiche Gefühle. Muskelspannung verändert die Stimme. Nicht? Mit einer gespannten Brustmuskulatur klingt unsere Stimme vielleicht schreiend oder gepresst. Und eine Flüsterstimme geht mit einer Längsspannung der Stimmbänder einher und einem Schließen der Stimmritze. Und bei einer mit dem Atem verbundenen Stimmgebung sind alle Muskeln gelöst. Und so können wir dann auch wiederum auf das Psychische einwirken, wenn wir ja, den Weg über die Muskulatur und den Atem gehen. Oder ein anderes Beispiel, werden Versuchspersonen angehalten, ein Thema, das eigentlich Ärger auslöst, langsam und mit weicher Stimme zu besprechen, dann fühlen sie sich weniger ärgerlich und ihr Herzschlag wird langsamer. Wer hingegen laut und schnell spricht, ja, der wird ärgerlicher, erregter. Das sind experimentelle Forschungsergebnisse. Und auf die Psychotherapie übertragen kann ich das natürlich auch so machen, dass ich das über die Stimme oder versuche, den Zustand eines Patienten zu beeinflussen. Ist er beispielsweise übererregt oder ist die Empfindung eines Gefühls zu schwach, dann kann ich eben über den stimmlichen Ausdruck oder auch über andere Ausdruckskanäle die Intensität der emotionalen Erregung modifizieren. Nicht diese verschiedenen Embodiment-Forscher haben zum Beispiel vorgeschlagen, um Ärger herbeizuführen, solle man diejenigen Muskeln aktivieren, mit denen man eine Faust ballt oder einen finsteren Gesichtsausdruck aufsetzen. Das heißt dann in der experimentellen Forschung Embodied Simulation von Gefühlen. Das mag der experimentellen Psychologie neu vorkommen, das kennen wir in der Körperpsychotherapie eigentlich schon seit langem. Es ist eine geläufige Technik, Gefühle anzustoßen, indem man den körperlichen Ausdruck dieses Gefühls einnimmt. Jetzt habe ich Ihnen eine ganze Reihe von experimentellen Befunden erzählt, wie der Körper am Denken und Fühlen beteiligt ist, wie also Körperliches unser Denken und Fühlen formt. Aber wie passiert das eigentlich? Wie machen wir das eigentlich, mit dem Körper zu fühlen? Und da schlage ich den Bogen zurück zu dem Fall von dem Phineas Gage, den ich Ihnen am Anfang erzählt habe. Denn Antonio Damasio, der diesen Fall dargestellt hat in seinem Buch Descartes Irrtum, gibt auf diese Frage eine Antwort. Er sagt, Emotionen beruhen auf Kartierungen von Körperzuständen im Gehirn. Und wir erfassen Emotionen über eine Klasse von Signalen, die aus den Muskeln, den Gefäßen und den Organen an das Gehirn gehen. Beispielsweise Schmerzen, Körpertemperatur, Hitze, Kitzeln, Schauern, Empfindungen in den inneren Organen, in den Genitalien, Zustand der glatten Muskulatur in den Gefäßen beispielsweise, die Wärme in der Haut, wenn sich Blutgefäße weiten oder lokale pH-Werte, also die uns über den sauren oder basischen Zustand einer Körperflüssigkeit informieren oder der Blutzuckerspiegel. Alle diese Informationen werden unbewusst im Gehirn verarbeitet, nicht? Und die Fähigkeit, all dies in unserem Inneren wahrzunehmen und ins Bewusstsein zu heben, diese Informationen, die irgendwo irgendwie ankommen, aber ja, deren Bedeutung doch zu erkennen, das bezeichnet Damasio als den interozeptiven Sinn, Interozeption. Und ich denke, von der Bewusstheit über diese Innenwahrnehmungen hängt emotionale Bewusstheit ab. Die Fähigkeit, mittels Emotionen, also fühlend, die Welt mitzubekommen und andere Menschen mitzubekommen, ist an das körperliche Spüren gebunden. Patienten mit Locked-in-Syndrom, die empfinden keinen Schrecken und keine Unruhe ob ihres Zustands, weil deren Schädigung sitzt im Hirnstamm sehr weit oben. Aber wenn ein Patient nur vom Hals an abwärts gelähmt ist, kann er emotional empfinden. Warum? Weil bei ihm ist noch das Feedback der mimischen Muskulatur erhalten. Das heißt, er bekommt Informationen über sein emotionales Erleben durch den Trigeminusnerv, der die verschiedenen Gesichtsmuskeln innerviert, der funktioniert noch. Das heißt, da gibt es ein körperliches Feedback und deswegen gibt es weiterhin emotionales Erleben. Wie unmittelbar die metaphorische Sprache für emotionales Erleben mit realen körperlichen Vorgängen zusammenhängt, das zeigt ein Experiment mit Paaren. Man hat Paare zusammengebracht und die sollten emotional bewegende Gespräche führen und gleichzeitig hat man physiologische Maße abgenommen und dabei festgestellt, je mehr Blut unter größerem Druck in die Peripherie strömte und je wärmer die Hände waren, desto eher sprachen die Beteiligten von Gefühlen der Hitze oder des Drucks. Das sind ja eigentlich Empfindungen, das sind ja eigentlich körperliche Empfindungen, die wir dann irgendwie emotional interpretieren. Oder wir sprechen ja auch davon, dass uns etwas unter die Haut geht oder dass etwas an uns abperlt. Dann empfinden wir eben keine Reaktion in der Haut oder wir sagen, etwas lässt uns kalt. Das sind alles metaphorische Ausdrücke im Grunde für Körperempfindungen, aber denen liegen ganz reale körperliche Prozesse zugrunde. Und das ist das, was Damasio mit seiner Theorie sagt. Es ist im Grunde Interozeption. Es gibt diese ganzen körperlichen Prozesse, die uns Signale geben und aus diesen Signalen wird zusammengesetzt, was wir als Gefühl dann irgendwo in unserem Bewusstsein registrieren. Und ohne diese Informationen vom Körper gibt es keine emotionalen Erfahrungen. Damasio nennt das somatische Marker, somatische Marker. Also der Körper schickt Signale und wenn wir sie zu lesen verstehen, wissen wir, was wir fühlen. Und Damasio sagt, dass es da drei große Systeme gibt von Körpersignalen, die der Information über die Innenwelt dienen. Das sind eben erstens diese bereits genannten Signale des inneren Milieus, der Eingeweide und Gefäße. Das ist der interozeptive Sinn, die Interozeption. Aber es gibt noch zwei weitere Systeme. Das zweite System ist das vestibuläre System, also unser Gleichgewichtsorgan und der Bewegungsapparat mit einer Fülle von Rezeptoren in den Gelenken, in den Muskelspindeln und so weiter. Das nennt man den propriozeptiven oder kinästhetischen Sinn. Dieser Sinn informiert uns jederzeit über die Lage und die Stellung des Körpers im Raum. Also ich weiß, dass dieses Pult hier zu niedrig für mich ist und dass ich die ganze Zeit hier etwas in gebeugter Haltung stehen muss und ich weiß, dass ich mich nach vorne beugen muss, um mit meinen Händen hier anzukommen und noch mit meiner Brille hier vorne dieses Manuskript zu erfassen, obwohl ja, nicht das läuft vollkommen automatisch ab oder ich weiß, dass ich hier stehe, Sie wissen, wo Sie sitzen, weil Sie über einen funktionierenden propriozeptiven Sinn verfügen und das ist ein äußerst selten und nur ganz wenige Male auf der Welt bisher beobachtetes Krankheitsbild, dass die Propriozeption verloren geht, dann weiß ein Patient einfach nicht mehr, wo er sich körperlich im Raum befindet. Das Körperschema zu wissen, ich will jetzt dahin gehen und dann gehe ich einfach dahin und das funktioniert, nicht? Das geht dann einfach nicht mehr, wenn diese Informationen vom propriozeptiven Rezeptoren nicht mehr im Gehirn ankommen. Und schließlich gibt es das System des Feintastsinns in der Haut. Das hat einen doppelten Aspekt, das dient der Außen- und der Innenwahrnehmung, also hauptsächlich der Außenwahrnehmung, der Tastsinn, also damit erfassen wir halt Objekte, aber auch wir erfassen auch, wie wir selbst auf diese Objekte reagieren. Das sind, also die Propriozeption und die Interozeption sind eigentlich die beiden wesentlichen Innensinne. Normalerweise, wenn wir von Sinnen reden, dann sprechen wir immer von die fünf Sinne. Sehen, hören, schmecken, riechen, tasten. Das sind eigentlich die Außensinne, aber ganz wesentlich für unser Erleben gerade sind die Innensinne, die Propriozeption und die Interozeption. Und mit Hilfe dieser Innensinne nehmen wir uns selbst wahr. Nicht die Außenwelt, sondern uns selbst. Und das können wir eben in der Psychotherapie vielfach nutzen. Wenn zum Beispiel ein Patient nicht richtig weiß, wo ist eigentlich mein Ort in der Welt oder wie empfinde ich gegenüber anderen Menschen, dann macht man das in einer körpertherapeutischen Gruppe, beispielsweise in einer psychosomatischen Klinik. So, die Patienten laufen durch den Raum und spüren einfach mal genau nach, wo zieht es mich hin? Wohin will ich eigentlich gehen? Gibt es irgendwas im Raum, wo ich gerne hin will oder gibt es irgendwas im Raum, wo ich nun gar nicht hin will? Wohin will ich also nicht gehen oder zu wem will ich gehen, zu wem will ich nicht gehen? Und wenn ich mich so etwas aufmerksam frage und im Grunde ja dann meinen Körper befrage, wo zieht es mich hin? Das ist ja eine Frage an meinen Körper, das merke ich ja dann einfach in mir. Dann spüre ich eben mein Verhältnis zu meiner Umgebung. Und zwar in Hinsicht auf eine grundlegende Frage jeder emotionalen Bewertung der Welt, nämlich was ist mir angenehm und was nicht? Oder welcher Mensch ist mir angenehm und welcher nicht? Zu wem zieht es mich hin? Wem möchte ich nahe sein oder wem möchte ich ausweichen? Das wäre so eine Arbeit an der Schärfung der propriozeptiven Wahrnehmung. Denn Emotionen, also unsere Gefühle, haben immer eine Bedeutung für den Bezug, den man sich zu einem Objekt, also einen Bezug zwischen Subjekt und Objekt, den man sich zu einem Objekt in der Außenwelt wünscht. Also die beinhalten einen Lokomotionswunsch, wie man so sagt, also einen räumlichen Bewegungswunsch, einen Wunsch der räumlichen Bewegung. Also dieser Wunsch muss nicht beinhalten, dass ich mit irgendeinem Objekt, sei es ein Mensch, ein Gegenstand, etwas anstellen will. Er kann auch heißen, dass ich mich aus der Welt der Objekte zurückziehen will, wenn diese als gefährlich wahrgenommen werden, zum Beispiel beim Todstellverhalten in einer lebensbedrohlichen Situation. Und Emotionen beinhalten immer eben Wünsche der räumlichen Bewegung, beispielsweise eine Bewegung auf das Objekt zu, bahnt Neugier, kommt dann der Wunsch hinzu, nicht nur, dass ich mich auf das Objekt zubewege, sondern auch das Objekt zu mir herhole, dann deutet das auf Freude. Will man das Objekt wegstoßen, deutet das eher auf Wut. Bei Ekel soll etwas aus der Nähe oder aus mir heraus entfernt werden, aus dem Körper ausgeschieden werden. Bei Angst möchte ich, dass sich der Abstand zwischen mir und dem, was mich bedroht, vergrößert, entweder indem dieses andere verschwindet oder indem ich weggehe. Also diese Tendenzen zwischen dem Subjekt und dem Objekt, diese Bewegungstendenzen, die kann ich in einer Körperpsychotherapie auch körperlich sondieren über den Bewegungsimpuls. Also indem ich Patienten mal frage, also möchten sie sich mir eher zuwenden, möchten sie sich eher abwenden oder möchten sie gegen etwas angehen? Ja? Wie ist das? Was empfinden Sie da auf dieser ganz elementaren Ebene von Bewegungsimpulsen, ja? Wenn Sie sich in der Vorstellung etwa dieser Situation oder diesem Menschen einmal gegenüberstellen? Also auf diese Weise klärt man dann schon die Art des Bezugs zu einem Objekt. Aber vielfach ist es in der klinischen Arbeit so, dass die Patienten gar nicht wissen, was seelisch mit ihnen los ist. Sie haben vielleicht irgendein körperliches Symptom und von diesem hätten sie dann auch gerne, dass es verschwindet. Also Spannung im Nacken, Druck im Bauch, Enge um das Herz und dann heißt es, Herr Doktor, tun Sie mal was dagegen. Doch es kann sein, dass man gegen solche Symptome dann medizinisch gar nichts tun kann, weil diese Symptome eine ganz andere Sprache sprechen, dass sie nämlich körperlich für etwas sprechen, dessen oder etwas ausdrücken, dessen sich der Patient gar nicht bewusst ist oder nicht bewusst werden will oder vielleicht auch nicht bewusst werden kann, weil ihn das zu sehr ängstigt. Und in der Psychotherapie sprechen wir dann von Alexithymie, das ist ein griechisches Wort. Das bedeutet, dass man seine Gefühle nicht lesen kann. Und vor dem Hintergrund dessen, was ich so gesagt habe über die Innensinne, ist das eigentlich ein ganz schönes Wort. Ja? Ich kann das nicht lesen. Ne? Das heißt, ich verstehe die Sprache meines eigenen Körpers nicht. Ne? Also beispielsweise eine Patientin, das Beispiel entnehme ich aus einem Buch über Alexithymie, leidet an Magenbeschwerden und hohem Blutdruck. Und sie sagt über ihre Kindheit, ich habe gelernt, Tränen zu unterdrücken oder heimlich unter der Bettdecke zu weinen. Ihre Eltern hatten sich scheiden lassen, als sie 7 war, und sie durfte den Vater nicht sehen und sie durfte aber auch bei der Mutter darüber nie sprechen. Und dann hat sie sich geschworen, vor den Augen meiner Mutter werde ich niemals weinen. Also sie hatte als Kind nie die Chance, ihre Emotionen, diese Gefühle, die Trauer und auch die Wut über diese Trennung und über diesen Entzug des Vaters zu verarbeiten. Sie hat es dann so bewältigt. Und Symptome sind ja oft Versuche, irgendetwas zu bewältigen, was man anders nicht bewältigen kann oder wo die Realität einen daran hindert, etwas eigentlich adäquat zu bewältigen. Sie hat es dadurch bewältigt, dass sie die ganze Trauer und Wut aus ihrem Erleben ausgeschieden hat und abgespalten hat in den Körper, in die Magenbeschwerden und in den hohen Blutdruck. Wenn man dann das Symptom mit Beta-Blockern bekämpft oder so, ein schmerzendes Herz, dann setzt sich das Leiden einfach fort ohne dass es gelöst wird. Und dann haben wir einen sogenannten psychosomatischen Patienten. Wer aber nicht fühlen kann, der kann das lernen. Und der muss es eigentlich lernen, um aus solchen Zuständen herauszukommen. Er muss lernen, seine Gefühle wahrzunehmen, sie auszudrücken und selber die Fähigkeit zu erwerben, die eigenen Gefühle ins Lot zu bringen. Und das ist etwas, was wir eben in der Psychotherapie versuchen. Und ein wesentlicher Weg dahin ist in meinen Augen der, den eigenen Körper und dessen Signale wieder mitzubekommen, also die Signale des Körpers zu lesen, die Gefühle im Körper zu lesen. Das heißt zum Beispiel die Interozeption schärfen. Also wenn wir irgendetwas emotional empfinden wollen, dann muss es immer in zweierlei Hinsicht unser Erleben verändern. Sonst erleben wir etwas nicht als emotional. Das ist jetzt unabhängig davon, ob mich etwas freut oder ängstigt oder traurig macht oder anekelt oder so. Es muss immer auf zwei Dimensionen mein Erleben verändern. Es muss mich irgendwie wacher oder weniger wach machen, aktivieren oder deaktivieren. Und es muss mir mehr oder weniger angenehm sein. Das wird in der Wissenschaft der sogenannte hedonische Tonus genannt, also das, wie weit man das angenehm erlebt oder nicht angenehm erlebt. Und in der Emotionstheorie nennt man diese beiden Dimensionen des Fühlens den Kernaffekt. Hier sehen Sie so ein Modell des Kernaffekts mit diesen beiden Dimensionen, also aktiviert, deaktiviert, nicht? Also, oder auch wacher, weniger wach und angenehm, unangenehm. Nicht? Nun ist es so, egal was ist und egal was in der Umgebung passiert und egal was in mir passiert, ich bin immer irgendwo in einem Zustand. Das nennen wir dann in der Psychologie die Stimmung, nicht die Emotion. Ich bin immer in irgendeinem Zustand. Also ich bin beispielsweise, wenn ich hier in diesem Feld bin, dann bin ich irgendwie aktiv und angenehm. Also ich bin aufmerksam, beschäftige mich etwas, kann mich gut konzentrieren, bin bei der Sache. Oder wenn ich meditiere, dann bin ich eher hier, ja, dann bin ich runtergefahren mit meiner ganzen Vitalität, bin ich eher deaktiviert, also wunschlos glücklich, ne, in dem Zustand des buddhistischen Mönches, der ist dann eher hier unten. Wenn man in diesem Zustand ist, dann kann von außen kommen, was will, das juckt einen dann alles gar nicht so sehr. Ne? Wenn man aber hier oben in diesem Zustand ist, aktiviert und in einer unangenehmen Grundbefinden, nervös, gestresst, wenn dann irgendwas kommt, dann geht es sofort los. Ja? Und wenn man in diesem Zustand ist, dann drückt einen eher alles nieder. Also das sind Stimmungszustände, aber wenn wir etwas emotional erleben, also meine Partnerin raunzt mich an oder ich habe irgendeinen Traum oder ich habe irgendeinen Unfall oder was auch immer, dann verändert das diesen Zustand. Ja? Ich werde entweder aktiver, wacher oder ich komme runter, oh Gott, oder ich merke, da ist irgendetwas mir angenehm oder es ist irgendetwas mir unangenehm. Nicht? Also dieser Zustand wird verändert. Und dann passiert etwas. Ja? Also beispielsweise, wir gehen entspannt durch den Wald und plötzlich kommt von rechts ein Bär gelaufen, dann rennen wir einfach los. Nicht? Das ist uns nämlich sehr unangenehm und das macht uns deutlich aktiver. Der Psychologe William James hat 1894 schon gesagt, wir bekommen ein Gefühl dadurch mit, dass wir körperlich reagieren und dann unsere Reaktion bemerken. Ja? Wir haben Angst, weil wir vor dem Bär davonlaufen, sagte William James. Ich denke, das stimmt nicht so ganz, denn wahrscheinlich ist es so, dass Emotionen einfach auf vielfältigen Ebenen ablaufen und manche Prozesse erfolgen einfach neuronal etwas schneller. Also die körperliche Reaktion, die erfolgt einfach viel schneller als die bewusste Verarbeitung. Also man weiß ja auch nicht, dass einem ein Glas vom Tisch gefallen ist, weil man es zwischen Tischkante und Boden schon aufgefangen hat, ja? Sondern die körperliche Reaktion läuft einfach schneller. Und ich kann nachher sagen, na, ich habe natürlich mitgekriegt, dass das Glas vom Tisch gefallen ist. Ja? Aber ich kriege es eigentlich bewusst in dem Moment erst mit, wo ich es auf halber Strecke in der Hand habe. Aber das gehört eben beides zusammen. Ich denke, so ist es auch mit den Emotionen, es gehört eben zusammen. Nur die körperliche Reaktion läuft einfach schneller ab. Aber zack, es passiert etwas. Wir werden in einen anderen Zustand gesetzt. Und das passiert in einem Bereich von ungefähr 200 Millisekunden. Innerhalb von 200 Millisekunden wissen wir, ob etwas, das gerade passiert, für uns gut oder schlecht ist. Und der Neurobiologe Jaap Panksepp, der ein bekanntes Buch über affektive Neurowissenschaft geschrieben hat, der bezeichnet die Fähigkeit, das zu bemerken, ob etwas gut oder schlecht für uns ist, als eine, ich zitiere, ganz und gar leibliche, neuronal angetriebene Fähigkeit, die Welt als gut oder schlecht zu empfinden. Also wir spüren das in unserem Körper sofort, aber sofern wir spüren können und nicht an einer Affektsperre leiden. Diesen Begriff hat der große Psychoanalytiker und Urvater der Körperpsychotherapie Wilhelm Reich geprägt. Wenn man an einer Affektsperre leidet, dann nämlich panzert sich ein Mensch ganz gegen sein emotionales Erleben ab. Er versperrt sich und dann kann er nichts mehr fühlen und dann merkt er eben auch nicht, ob ihn etwas anregt oder abregt, aktiviert oder deaktiviert oder ob ihm etwas angenehm ist oder unangenehm ist, dann lässt ihn einfach alles unberührt. So ist es ja auch bei der Depression, also man hat ja manchmal so das Bild, Depressive sind traurig, aber depressive Patienten sind eigentlich nicht traurig, denn solange jemand traurig ist, empfindet er noch was. Dann hat er noch ein Gefühl, dann kann er, wenn er sagen kann, ich bin traurig, dann kann er noch kommunizieren über seine emotionale Welt. Aber der Depressive ist im Grunde gefühlsstumpf. Er leidet nämlich darunter, dass er gar nicht mehr fühlen kann. Nicht, dass er abgeschnitten ist, also dass er in einem stumpfen Zustand ist, in dem das Fühlen gar nicht mehr stattfindet. Dann ist das gesamte Affektleben wie abgestorben. Und das ist eigentlich das Quälende in der Depression. Und dann auf solche Zustände kann man aber auch, also darauf kann man einwirken mit Psychopharmaka beispielsweise, aber auch durch Veränderung des Verhaltens, indem wir nämlich uns zum Beispiel aktivieren. Deswegen empfiehlt man beispielsweise depressiven Dauerlauf. Nicht? Und als Körperpsychotherapeuten machen wir mit unseren Patienten Übungen, die ihnen helfen, das Aktivierungsniveau zu steigern, damit sie mehr empfinden. Sie können das mal zu Hause ausprobieren, dass sie einfach sich mal hinstellen und gehen langsam in den Knien, ich mache das jetzt mal ganz schnell vor, ja, sie gehen langsam in den Knien auf und ab und versuchen dabei, ihren Atem freizulassen, den Mund offen zu lassen, den Atem stärker werden zu lassen. Eine solche Körperübung öffnet für das Empfinden, weil einfach ihr Aktivierungsniveau dann steigt. Und dann ist es leichter mitzubekommen, was man eigentlich fühlt. Also ob man sich über irgendwas ärgert oder traurig ist oder Angst davor hat, einen etwas überrascht, neugierig macht, freut oder ekelt. Das sind, was ich gerade aufgezählt habe, plus Verachtung, sind die sogenannten Basisemotionen, so nennen wir das in der Psychologie. Und diese acht Gefühle, die Verachtung ist da etwas umstritten in der Forschung, diese acht Gefühle, Basisemotionen zu nennen, liegt auch im Körper. Die Gründe dafür liegen auch im Körper, nämlich nach Forschungen des Psychologen Paul Ekman in verschiedenen Erdteilen und Kulturen dieser Welt sind diese acht nämlich diejenigen Emotionen, für die sich anhand von Muskelbewegungen im Gesicht ganz bestimmte mimische Ausdrucksmuster identifizieren lassen. Also auf dem Bild habe ich sechs davon. Und anhand dieser mimischen Ausdrucksmuster, wie auch anhand der Körpersprache, beurteilen wir, welche Gefühle wir bei einem anderen Menschen sehen. Wenn jemand etwas sagt, aber gleichzeitig einen mimischen Ausdruck zeigt, der im Widerspruch zu dem steht, was er sagt, dann trauen wir grundsätzlich mehr der Sprache des körperlichen Ausdrucks als den Worten. Hier, das ist ein Beispiel für ein gequältes Lächeln. Oder hier zwei Beispiele, wie sich versucht, jemand ein Lächeln abzuringen, obwohl er angegriffen wird, wirkt, oben rechts, oder wie er wirklich noch frei lacht in einer Zeit, in der er noch was zu lachen hatte. Und in der Psychotherapie bemerken wir öfter, dass Menschen Gefühle über körperliche Signale kundtun, bevor ihnen dies bewusst ist. Und das, wir nennen so etwas idiomotorische Signale, also idiomotorisch. Idiomotorisch heißt, eine motorische Bewegung kommt von selbst. Und jemand nestelt zum Beispiel am Pullover, so zeigt sich, dass er eine emotionale Spannung aufbaut oder die Atmung wird gepresst, nicht? Dann deutet sich vielleicht eine Angst an oder die Augen lichten sich, weil er sich freut. Und so etwas kann entstehen, wenn wir über den Körper das emotionale Erleben aktivieren. Also ich habe Ihnen ja eben mal gesagt, probieren Sie das mal aus, mit den Knien auf und abgeben. Ich habe das mal einmal mit einem Patienten gemacht, ein Beispiel. Und als er das machte, ganz langsam, längere Zeit in den Knien auf und abgeben, fingen erst seine Beine an zu zittern und dann, und das ist das zweite Beispiel hier auf der Folie, dann begann sich ganz unwillkürlich seine rechte Hand zu einer Faust zu ballen. Das hat er selbst noch gar nicht gemerkt. Das wäre dann ein solches idiomotorisches Signal. Nicht? Aus dem Körper heraus kommt etwas. Und wenn ich dann sage, achten Sie doch einfach mal auf Ihre rechte Hand, was geht denn da vor? Dann hat er gemerkt, ja, ich werde wütend. Und dann in dem Moment ist dann aus der stärkeren, unspezifischen emotionalen Erregung, die durch diese Veränderung der Aktivierung dann entstanden ist, ist eine Emotion entstanden, Ärger. Nicht? Dann sind wir dann weitergegangen damit, dann können wir weiterarbeiten psychotherapeutisch. Was fällt ihm dazu ein, welche Bewegungsimpulse, und dann kamen Erinnerungen, wie er sich von seinem Bruder und ehemaligen Mitschülern gedemütigt fühlte und ihnen gegenüber klein gefühlt hat. Und dann können wir noch mit weiteren Möglichkeiten mit dem Körper auch in der Psychotherapie arbeiten, zum Beispiel den Ausdruck der Wut verstärken, indem man etwa die Faust noch fester ballt oder sie bewegt. Nicht? Dann kann zum Beispiel eine Bewegung entstehen, ich möchte die da hinten aber mal weghaben. Ja? Und dann können wir weiter schauen, wenn jemand so einen Bewegungsimpuls steht, ja, wer steht denn in der Vorstellung dahinter, wenn dieser Bewegungsimpuls kommt, welche Erinnerungen kommen, um welche Erfahrungen oder Konflikte geht es. Also dann fördern wir sozusagen das Fühlen mit dem Körper oder über den Körper. Denn Gefühle können wir grundsätzlich ja nur auf zwei Wegen mitbekommen, nämlich durch unsere körperlichen Empfindungen und unsere Gedanken und Fantasien. Und wenn wir in unserer Wahrnehmung dafür offen sind, dann wissen wir eben, was wir fühlen. Und an den Zeichen des Körpers, jedenfalls lässt sich das psychische Befinden lesen und wer aufmerksam ist gegenüber den körperlichen Empfindungen, der tut auch etwas dafür, dass sein emotionales Leben reicher ist. Jetzt ist es 8:55, jetzt habe ich eine Stunde geredet, das sollte ich auch. Also, aber erlauben Sie mir eine letzte Bemerkung zum Schluss, nämlich die Urania hier, die ist eigentlich ein guter Ort, über dieses Thema zu sprechen. Und das will ich Ihnen doch ganz kurz in einer Minute noch erzählen. Denn die Anfänge der Körperpsychotherapie, also dieses Gebiet ist in der Psychotherapie, wo wir sehr viel mit dem Körper arbeiten, was ich auch vertrete, die sind mit dieser Gegend hier um die Urania verbunden. Denn hier um die Ecke herum wirkte in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in der Kurfürstenstraße die Gymnastiklehrerin Elsa Gintler. Die hatte hier ein Studio und eine ganze Reihe von später sehr bekannten Psychotherapeuten, aber nicht die Männer, vor allem die Frauen von denen, die gingen zu Elsa Gintler und lernten dort, wie man sich achtsam dem eigenen Körper zuwendet und wie man den Körper von innen her spürt. Ich hatte das Glück, noch in den 80er Jahren bei einer Schülerin von Elsa Gintler, Frieda Goralewski, in einer alten schönen Grunewald-Villa im Sutterer diese Übungen kennenzulernen. Aber seit 1930 war in Berlin am Berliner Psychoanalytischen Institut auch Wilhelm Reich tätig. Wilhelm Reich war der Erste, der systematisch mit dem körperlichen Ausdruck und dem Atem in der psychoanalytischen Therapie arbeitete. Und dieses Psychoanalytische Institut, das lag nur wenige Schritte von diesem gymnastischen Zentrum von Elsa Gintler entfernt. Nämlich 1920 bis 1928 war es im 4. Stock der Potsdamer Straße 29. Das ist heute die Nummer 74, also auch hier gleich um die Ecke. Und dann zog es 1928, Potsdamer Straße, wenn ich jetzt richtig orientiert bin, ist glaube ich da, ne? Dann zog es 1928 in die Wiechmannstraße 10. Das ist auch hier um die Ecke Richtung Budapester Straße. Also wir können zwar heute hier in dem Saal nicht mehr diesen Geist von damals spüren, aber die Entstehung dieses Feldes der Psychotherapie hat ganz viel mit dieser Gegend hier zu tun. Und ich hoffe, auch wenn wir das jetzt hier nicht mehr so nachspüren können, dass ich Ihnen aber wenigstens von diesen Gedanken etwas nahegebracht habe, dass wir mit dem Körper fühlen und dass wir das Fühlen mit dem Körper auch für die Psychotherapie fruchtbar machen können. Dankeschön. Danke.